Wie jedes Jahr halten wir das Fest der Laubhütten. Für einige mag es das erste Mal sein. Es kommen und es gehen Menschen, die uns verlassen. Wir konnten uns schon einige gute Predigten, wie auch Kurzpredigten, anhören, die, ich möchte mal sagen, die viel mit Licht oder Dunkelheit zu tun hat. Und das ist auch mein Titel der heutigen Predigt. Licht oder Dunkelheit. Wir sollten das, was wir hören, in unserem Leben anwenden, damit die Frucht des Heiligen Geistes in uns wachsen kann. Wie wir auch schon öfters gelesen oder gehört haben, sollten wir ein Licht in dieser Welt sein. Ein schönes, klares Leuchten, ein Vorbild, wie auch Christus ein Vorbild war und noch ist. Wer sind wir? Betrachten wir uns im Spiegel? Wofür treten wir wirklich ein? Glauben wir wirklich, was wir predigen oder was wir hören? Was sind die Ergebnisse unserer Verkündigung? Fröhlichkeit, Aufrichtigkeit, Besorgnis oder schlechtes Benehmen, mürrische Persönlichkeiten und Egoismus? Man soll es sehen, ohne ein Summen oder ein Rauschen. Was sind das für Leute, werden sich einige fragen. Hier auf dem Fest werden Personen von Ihnen die Gelegenheit haben, es zu sehen. Viele haben auch noch nie von uns gehört, noch nicht. Auch das wird sich bald ändern. Aber auch Sie werden unser gutes Werk sehen, wenn Sie herausfinden, dass wir zur Kirche Gottes gehören. Werden Sie unseren Gott danach beurteilen, was Sie an uns sehen. Das Licht wird von Teilen der Gesellschaft höchstwahrscheinlich ganz anders gesehen werden, als von denen, mit denen wir am Rest vom Jahres zusammen sind. Doch wo immer wir Menschen mit Menschen zu tun haben, sei es im Urlaub, hier im Hotel oder auf der Arbeit, werden wir es mit potenziellen Mitgliedern der Familie Gottes zu tun haben. Menschen, die eines Tages das Fest genauso feiern werden wie wir. Wir müssen ihnen zeigen, wie gut die Wege Gottes sind. Gehen wir zur ersten Bibelstelle in Jakobus 1 und lesen wir die Verse 21 und 22. Jakobus 1, angefangen mit Vers 21. Ich lese heute überwiegend aus der 2009er. Wenn nicht, dann werde ich es erwähnen. Jakobus 1, Vers 21. Kapitel 1, Vers 21. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrübt. Wir wissen nie, wann unser Verhalten einen anderen Menschen zur Wahrheit führt oder sogar von ihm abbringt. Gehen wir zur nächsten Bibelstelle, 2. Timotheus, Kapitel 2. Dann lesen wir die Verse 24 bis 26. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Vielleicht gibt Gott ihnen Buße, besser Reue, um die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern oder selbstbeherrschend zu werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie für seine Absichten gefangen wurden. Wir sollen Täter sein, wie wir es im Jakobusbrief gelesen haben. Und wie erkennen wir, dass wir ein Täter des Werkes sind? Schlagen Sie bitte auf Matthäus 5 und lesen wir die Verse 14 bis 16. Matthäus 5, angefangen mit Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht vor den Leuten damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Lassen wir unser Licht leuchten. Der Apostel Paulus drückt es so aus in Römer 12, Vers 11. Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient im Herrn. Wir sollen den Eifer, welchen wir einmal hatten, nicht weniger werden lassen. Das Ende ist so nah. Unsere Rede sollte sein wie in Kolosser 4, Vers 6. Kolosser 4, Vers 6. Diesmal aus der Hoffnung für alle. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. In der Lutherbibel steht mit Salz gewürzt. Ein kleines bisschen würzen, nicht mit Tabasco, denn das ist dann zu scharf. Aber achten wir darauf, in Matthäus 7, Vers 6, gehen wir zu Matthäus 7 und lesen wir Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Wir müssen achten, was wir sagen und zu wem wir etwas sagen. In 1. Petrus 3, Vers 15 lesen wir. 1. Petrus 3, lesen wir Vers 15. Diesmal auch aus der Schlachterbibel, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft oder auch Auskunft gibt. Fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Es ist eine große Verantwortung, unser Licht leuchten zu lassen und den Menschen in der Welt und auch den anderen Geschwistern ein gutes Beispiel zu sein. Im Rahmen auf das Fest möchte ich Ihnen und auch mir selbst hier einige Möglichkeiten aufzeigen, die wir entschließen können, das Beispiel zu geben, das Gott von uns erwartet. Pünktlichkeit, Höflichkeit beim Bezahlen von Rechnungen ist auch wichtig. Es wird zwar nicht von uns erwartet, dass wir die Zimmer, die wir bewohnen, genauso hinterlassen wie bei der Anreise. Wir leben ja in den Zimmern. Und wenn wir jede Menge Flaschen zu entsorgen haben, auch Alkoholflaschen, entsorgen wir sie nicht im Zimmer, sondern außerhalb. Zum Beispiel auf Reisen. Die Busreise, die wir hatten, oder die ich hatte. Hier braucht man eine extra Portion Freundlichkeit. Aber auch Geduld. Damit habe ich auch meine Probleme. Züge und Busse, die können sich verspäten. Bei der Autofahrt stehen wir auch des Öfteren im Stau. Auch hier braucht man eine extra Portion Geduld. Es kann sein, dass man in langen Schlangen warten muss. Und am Ende bekommen wir nicht den gewünschten Platz, den wir gerne hätten. Lange Reisen, die können ermüdend sein. Es ist sehr leicht gereizt und erbost zu werden. Die Busfahrt zum Beispiel war lange. Eine Reise, die wir hatten, ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, zu Gott zu beten, um nachzusinnen, wenn es die Möglichkeit hat. Beim Autofahren ist es besonders wichtig, auf der Hut zu sein. In den Gaststätten sorgen wir dafür, dass das Essen für unsere Gäste und auch die anderen Gäste an den Tischen angenehm ist. Ebenso wie für den oft gestressten Kellner oder auch die Kellnerin, die uns bedienen. Ganz besonders die Kellner und die Kellnerin, die haben sehr viel Arbeit. Zum Beispiel auch, wenn wir unsere Rechnungen haben wollen, sind wir freundlich zu den Kellnern und fangen nicht mit den Worten an. Auf, sag an. Meine, wenn er oder sie hervorragende Arbeit leistet und wir den Zehnten des Festes zur Verfügung haben, können wir natürlich für den Dienst ein Trinkgeld geben, so wie es schon Herr Hahnstein erwähnt hat. Ein kleines Trinkgeld für die Kellner oder die Kellnerin. Sie engagieren sich sehr für uns. Andere öffentliche Orte, auch hier gilt die Höflichkeit, ist die Regel. Schauen wir uns eine Bibelstelle an, 1. Petrus 3, und lesen wir Vers 8. 1. Petrus 3, und lesen wir Vers 8, diesmal aus der Hoffnung für alle. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Es geht wirklich um die Einhaltung des zweiten und des höchsten Gebots. Zum Beispiel Matthäus 22, Vers 39. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zeigen wir also anderen den Weg des Gebens in der Praxis und nicht nur in der Theorie. Das äußerste Erscheinungsbild ist beim Fest auch wichtig, die Kleidung, wie auch die Körperpflege. Besonders während der Versammlung sollten wir versuchen, unser Bestes zu geben. Unser Äußeres sagt der Welt da draußen etwas und es sagt etwas zu Gott. Es zeigt, dass wir ihn und seine Wege respektieren. Gehen wir zu Lukas 16 und lesen wir Vers 10. Lukas 16, Vers 10, diesmal aus der Zürcher. Wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, der ist auch im Großen nicht treu. Anderen helfen, achten wir auf andere. Achten wir auf die anderen, die Alleinstehenden oder auch die Familienlosen. Beziehen wir sie in unseren Festaktivitäten ein. Die Welt von morgen wird eine Zeit der Hilfe für andere sein. Wir sollten auf dem Fest üben, anderen zu helfen. Es werden vielleicht Bekanntmachungen gemacht, in denen um Freiwillige gebeten wird, die Stühle auf- und abbauen, die Bühnen umgestalten, für den Transport, zum Beispiel an den Flughafen, wie auch an den Bahnhof oder zum Hotel. Hier können wir helfen und unterstützen. Lassen wir nicht zu, dass jemand anders die ganze Arbeit macht. Das ist nicht der Geist der Welt von morgen. Essen und Trinken. Gott sagt uns, dass wir uns vor ihm mit gutem Essen und Trinken freuen sollen. Und hier in dem Hotel gibt es immer sehr viel und sehr gutes Essen. Ich muss mir dann zu jedem Fest einen neuen Anzug kaufen, der dann passt. Dann habe ich wieder 11 Monate Zeit, um abzunehmen. Aber es gibt keine Entschuldigung für Völlerei oder auch Trunkenheit. In der Tat müssen wir bei alkoholischen Getränken besonders vorsichtig sein, denn es ist möglich, innerhalb unseren eigenen Grenzen zu bleiben und trotzdem zu sündigen, indem wir jemand anderem verletzen. Lesen wir Epheser 5, Vers 18. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Wir in der Kirche Gottes wissen, dass alkoholische Getränke richtig verwendet und genossen werden können. 1. Korinther 8, Vers 9. 1. Korinther 8, lesen wir Vers 9. Hütet euch aber, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Stolperstein wird. Dieser Grundsatz, den der Apostel Paulus in Bezug auf den Verzehr von Fleisch aufstellt, gilt auch für den Konsum von alkoholischen Getränken. Es sollte sehr darauf geachtet werden, dass ihr Gebrauch niemanden verletzt. Und wenn wir Getränke, alkoholische Getränke, einschenken, füllen wir nicht ständig das Glas eines anderen ein, ohne dessen Einwilligung. Habakuk 2 und lesen wir Vers 15. Habakuk 2. Vers 15. Weh dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sehe. Lassen wir die anderen selbst entscheiden, wie viel sie trinken möchten. Freuen wir uns über das Fest, aber denken wir daran. 1. Korinther 10, die Verse 31 und 32. Angefangen mit Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes. Das waren jetzt alles Beispiele, was wir tun können, um ein gutes Vorbild zu sein. Wenn wir diese jetzt nicht tun und werden ermahnt, zurechtgewiesen oder auch belehrt, zum Beispiel die Kinder, sie werden nicht richtig beaufsichtigt am Fest und man wird korrigiert oder man trinkt zum Beispiel zu viel und man wird korrigiert. Wie sieht es aus, wenn wir zurechtgewiesen werden? Mögen wir eigentlich korrigiert zu werden? Kaum jemand tut das. Korrektur in der richtigen Einstellung zu erhalten, ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben. Aber ein wirklich bekehrter Christ sollte Korrektur mögen und sogar begrüßen. Sie hilft uns zu wachsen. Es ist natürlich leicht, die Fehler eines anderen zu sehen, aber es ist nicht so leicht, unseren eigenen Fehler zu erkennen. Wir nehmen es oft übel, wenn wir auf unseren Unzulänglichkeiten hingewiesen werden, vor allem wenn wir sehen, dass die Person, die uns korrigiert, ihre eigenen Probleme zu überwinden hat. Das Ziel des Lebens ist geistiges Wachstum und Veränderung. Aber ein solches Wachstum ist ohne Zurechtweisung und Korrektur unmöglich. Gehen wir zur nächsten Bibelstelle, 2. Timotheus 3, und lesen wir Verse 16 und 17. Weiter Timotheus 3, Vers 16, diesmal aus der Schlachterbibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Was ist Zurechtweisung? Was ist Belehrung? Haben diese Worte für uns eine klare Bedeutung? Schauen wir im Duden nach und lernen wir ihre Bedeutung. Denn beide sind für unsere Erziehung zur Gerechtigkeit notwendig. Jeder von uns muss die Bibel mit ehrlichem Wunsch studieren, von ihr gelehrt und auch korrigiert zu werden. In der Bibel finden wir viele, sehr viele Beispiele. Leider gibt es auch welche, die haben eine selbstgerechte Einstellung, wenn sie eine Bibelstelle oder eine Predigt hören. Sie sind überzeugt, dass die Ermahnung für jemand anderen gilt und nicht für sich selbst. So verliert das Bibelstudium in ihren Augen die Wirksamkeit. Gott sagt uns in Sprüche 10, Vers 17, Zucht bewahren ist der Weg zum Leben. Wer aber zur Rechtweisung nicht achtet, geht in die Irre. Sind wir auf dem Weg zum Leben? Oder gehen wir in die Irre? Wandeln wir in der Dunkelheit? Oder sind wir im Licht? Weil wir zur Rechtweisung vielleicht ablehnen? Wir müssen uns an Gott wenden und den Wunsch haben, von Gott korrigiert zu werden. Denn in Sprüche 12, Vers 1 lesen wir, Sprüche 12, Vers 1, wer Zucht liebt, der wird klug, aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt ein Narr. Und weiter in Sprüche 15, Vers 5, Sprüche 15, Vers 5, der Tor verschmacht die Zucht seines Vaters, wer aber Zurechtweisung annimmt, der ist klug. Manche von uns denken, dass wir zu viel Korrektur bekommen. Aber Gott gibt uns genau das, was wir brauchen. Wir alle haben jedoch die Tendenz, mehr Korrektur zu geben, als wir sollten. Wie wir es schon gelesen haben, mit Sanftmut, ein bisschen mit Salzgewürz. Es ist eine Frage der Einstellung. Wir brauchen eine bekehrte, christliche Einstellung, die auf Liebe beruht. Um Korrektur im richtigen Geist zu empfangen, müssen wir bereit sein, zuzugeben, dass wir uns geirrt haben. Und das ist für den fleischlichen Verstand schwer. Entschuldigung. Gehen wir auf die Knie und bitten wir Gott, uns zu helfen, unsere Fehler zu erkennen. Bitten wir ihn, uns zu ändern. Und seien wir bereit, uns zu ändern. Schauen wir uns an, wie David im Psalm 51 seinen Fall vortrug. Zuerst erkannte er seine Schuld an Psalm 51 und lesen wir Vers 4. Entschuldigung. Psalm 51, Vers 4, diesmal aus der Schlachter. Wasch mich rein, wasch mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Dies bat er Gott. Aber wie erwartet er, von Gott gewaschen und gereinigt zu werden? Durch Korrektur, Belehrung und Zurechtweisung. In Vers 8 im selben Kapitel, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Vers 12. Erschaff mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David wollte sich korrigieren lassen, auch wenn er sich dafür ernsthaft anstrengen und leiden auf sich nehmen musste. Er war bereit und willens, Gottes Zurechtweisung anzunehmen, egal wie sie kamen und auch wie unangenehm sie waren. Es war in der Tat ein Mann nach Gottes Herzen. Wie oft bitten wir Gott um Korrektur, um Belehrung oder auch Zurechtweisung? Erwarten wir, dass die Zurechtweisung nur von Gott kommt und niemals von einem Menschen? Diese Argumentation ist völlig falsch. Wenn wir Gott um Korrektur bitten, müssen wir bereit sein, sie anzunehmen, ganz gleich, wie sie zu uns kommt. Wie war es bei Paulus? Vor seiner Bekehrung erkannte der Apostel Paulus nicht, dass er auf dem falschen Weg war. Er wusste nicht, dass er in der Dunkelheit wandelt. Er glaubte, dass er Gott einen Dienst erwies, indem er die Christen verfolgte. Stolz auf seine Herkunft und sein Wissen als Pharisäer, folgte er dem Weg, der den Menschen richtig erscheint. Als Stephanus, der erste christliche Märtyrer, gesteinigt wurde, war Saulus, dessen Namen später in Paulus geändert wurde, mit seinem Tod einverstanden. Schlagen wir die nächste Bibelstelle auf, Apostelgeschichte 8, und lesen wir Vers 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alles zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa, Samaria, ausgenommen die Apostel. Hier sahen wir einen mächtigen, einflussreichen Mann, der Zeuge eines Mordes wird und ihm zustimmte. Kurz darauf war er noch dabei, die Jünger des Herrn zu bedrohen und zu erschlagen, als er zum Hohepriester ging, um von ihm einen Brief nach Damaskus zu den Synagogen zu erbitten, damit er, wenn er jemand von diesem Weg fände, es seien Männer oder Frauen, ihn gefesselt nach Jerusalem bringen. Apostelgeschichte 9, und lesen wir die Verse 1 und 2. Apostelgeschichte 9, angefangen mit Vers 1. Diesmal aus der Schlachter. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Und er bat, Vers 2, sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges Christi, fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Erfüllt von diesem Hass und überzeugt, das Richtige zu tun, war Saulus auf dem Weg nach Damaskus, als Gott ihn schlug. Was geschah dann? Wie verhielt sich Saulus, als er zurechtgewiesen wurde? Das waren die ersten Fragen, die er Gott stellte. Wer bist du, Herr? Was willst du, dass ich tue? Vers 5 und 6. Aber er sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern, Vers 6, und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf, geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus wollte tun, was in Gottes Augen richtig war. Bis dahin war er in seiner Unwissenheit auf dem falschen Weg. Aber als Gott ihn rief, suchte er die Korrektur. Von da an verfolgte Saulus nie wieder Christen. Vielmehr wurde er selbst zu einem der am meisten verfolgten Christen. Ändern wir, was geändert werden muss. Wenn wir korrigiert werden, suchen wir nicht nach Ausreden, um die Ermahnung zurückzuweisen. In Jakobus 4, Vers 17. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Sind wir bereit für die Wiederkunft Christi? Sie kann sehr schnell kommen. Oder müssen wir uns noch ändern, beziehungsweise noch korrigieren lassen? Es heißt wahrscheinlich, dass wir uns alle noch ändern müssen. Wir müssen es aber sehr schnell tun. Römer 13. Lesen wir die Verse 11 bis 14. Römer 13, angefangen mit Vers 11, als Überschrift steht in meiner Bibel 2009er Ermahnung zum Leben im Licht. Und das lasst uns tun, weil wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, vom Schlaf aufzustehen, weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig leben, wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und auch nicht in Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt den natürlichen Leib, nicht so, dass Begierden erwachen. Auch ihr sollt bereit sein, denn Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht erwartet. Wir wissen nicht, wann der Einbrecher kommt. Ob bewusst oder unbewusst, manche mögen auch einfach nur faul sein. Das Leben ist für uns eine Routine geworden und wir verfallen in einen Trott. Aber so wachsen wir nicht. Man geht dann eher einen Schritt rückwärts. Leider können wir unsere eigenen Probleme vielfach nicht sehen. In unserer Selbstgerechtigkeit, unserem Stolz und auch manchmal unserer Blindheit. Gegenüber unseren eigenen Fehlern erlauben wir Gott nicht, uns sie zu zeigen, wie wir uns ändern können. Hiob musste dafür teuer bezahlen, um diese Lektion kennenzulernen. Aber er lernte sie gut und war am Ende gesegneter als je zuvor. Ganz wie er müssen wir lernen, Gott zu sagen. In Hiob 2, 42 und lesen wir die Verse 2 bis 4. Hiob 42, angefangen mit Vers 2, wiederum aus der Elberfelder Bibel. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt, ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. Können wir auch so beten? Haben wir gelernt, Korrektur anzunehmen, um zu Gott sagen zu können? Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich, Vers 6, mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das ist die Haltung, die wir haben sollten, um in Gottes Reich zu gelangen. Jetzt haben wir gehört, wie wir Korrektur annehmen sollen. Nun müssen wir noch achten, wie man Korrektur gibt. Hannah Badling hatte in seiner Predigt Frieden stiften und bewahren schon sehr viel gesagt. Ob wir nun Korrektur geben oder empfangen, wir müssen Verständnis, Demut und Liebe haben. Um Frieden zu stiften, müssen wir Frieden haben, um es mit den Worten von Herrn Link zu sagen. Auch mit gutem Willen kann man Unfrieden schaffen, wenn man falsch agiert oder reagiert. Schlagen wir auf Römer 14 und lesen wir Vers 19. Römer 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur gegenseitigen Erbauung. Auch in Römer 12, Vers 18. Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn wir Aufgaben haben, jemanden zu korrigieren, sollten wir uns vergewissern, dass wir uns nicht der gleichen Fehler schuldig machen oder gemacht haben. Gott sagt uns in 1. Petrus 5, Vers 5, wiederum aus der Schlachterbibel, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich denke, wir wissen alles. Wir wissen alle, was ein stolzer Mensch ist. Jemand, der sich nicht korrigieren lässt. Er hält sich besser als andere. Wenn wir jemanden korrigieren, wenden wir die Regel an, was du nicht willst, was man dir tue, das tue keinem anderen oder das füge keinem anderen zu. Ob zu Hause oder auf der Arbeit, bei Freunden oder unter Fremden, seien wir ehrlich. Titus 2 lesen wir Vers 7. Titus 2 Vers 7. In allen Dingen sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten, Und was die Lehre betrifft, ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils, von allen geachtet. Seien wir aufrichtig und kein Heuchler. Römer 12, Vers 19. Römer 12, angefangen in Vers 19. Diesmal aus der Zürcher Bibel. Wenn du dir also zutraust, ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht für die in der Finsternis, ein Erzieher der Unwissenden, ein Lehrer der Unmündigen, der im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und Wahrheit hat, du also belehrst den anderen und dich selbst belehrst du nicht. Du verkündest, man dürfe nicht stehlen und du stiehlst. Bekehrung ist Veränderung. Gehorsam gegenüber Gott ist gleichbedeutend mit dem Wunsch, von ihm belehrt und korrigiert zu werden. Wachstum bedeutet Bekehrung und resultiert aus der Anwendung der Lehren, die man gelernt hat. Bitten wir Gott, gehen wir ins Alte Testament zu Jeremia 10 und lesen wir Vers 24. Jeremia 10, Vers 24. Züchtige mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem Grimm, auf dass du mich nicht ganz zunichte machst. Es erfordert vielleicht Mut, auf diese Weise zu beten. Aber wir als gezeugte Kinder Gottes müssen Mut haben. Christus sagte, dass wir nicht in das Reich Gottes eingehen werden, wenn wir nicht wie die kleinen Kinder werden. Warum? Welche kindliche Eigenschaften wünscht sich Christus von uns Erwachsenen? Kinder sind gelehrig und passen sich besser an Veränderungen. Sie vertrauen denen, die auf sie aufpassen. Und sie tun in der Regel, was man ihnen sagt, auch wenn sie nicht immer damit einverstanden sind. So müssen auch wir Christen sein. Den alten Israeliten mochten keine Korrektur. Sie wollten zwar Veränderung, aber nur auf ihre eigene Weise, nicht auf die von Gott. Sie wollten seine Gesetze nicht. Sie wollten wie die anderen Völker sein. Gott war ihr Herrscher. Gott war ihr König. Er war ihr Ratgeber und Lehrer. Aber sie lehnten ihn ab und zogen es vor, Sklaven der Sünde zu sein. Selbst als der Prophet Samuel sie warnte, was mit ihnen geschehen würde, wollten sie nicht hören. Sie sagten, 1. Samuel 8, Vers 19, gehen wir zurück zu 1. Samuel 8 und lesen wir die Verse 19 und 20. 1. Samuel 8, Vers 19 aus der Zürcher. Das Volk aber weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, wir wollen einen König über uns. Dann werden auch wir sein wie alle Nationen. Und unser König soll uns Recht verschaffen. Und er soll vor uns ausziehen und unsere Kriege führen. Wünschen wir uns, wir wären frei, wie die anderen Menschen, frei zu tun, was wir wollen. Dann wären wir nicht frei, sondern ein Sklave der Sünde. Wir wurden berufen, Gottes Volk zu sein, nicht wie die anderen Menschen. Wie traurig, dass einige von Gottes Volk die Kirche verlassen haben, weil sie wie die anderen Menschen sein wollten. Sie wollten Stolz, Sturheit und Eitelkeit und Korrektur ablehnen. Seien wir dankbar, wenn wir korrigiert werden. Nehmen wir die Zurechtweisung in Demut an und nehmen wir die notwendige Änderung vor. Gehen wir zu 2. Korinther 13. 2. Korinther 13 und lesen wir Vers 11. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vergessen wir danach die Fehler, die Gott uns vergeben hat. Gott ist immer bereit, uns zu vergeben, wenn wir Korrektur und Veränderung akzeptieren. Gehen wir zu Sprüche 15 und lesen wir Vers 10. Sprüche 15, und Vers 10. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung, und wer zur Rechtweisung hasst, der muss sterben, der wird nicht leben. Wenn wir auf die Ermahnung hören, werden wir unter den Weisen leben. Die Weisen sind diejenigen, die auf Gottes Rat hören und sich unterwerfen. Bleiben wir im Alten Testament und gehen wir zu Daniel 12 und lesen wir Vers 3. Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wir werden Mitglieder von Gottes unsterblichen geistlichen Familie sein. Das sind Gottes Worte. Wenn wir Korrektur hassen, werden wir sterben. Aber wenn wir Korrektur lieben, werden wir ewig leben. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage. Wie entscheiden Sie sich? Licht oder Dunkelheit?